Man hat immer das Gefühl, ja, du musst mit den Eltern spielen, du musst mehr Widerstand haben, darum muss ich wechseln. Von mir aus kann ein Kind auch mal einfach der Beste sein und dominieren. Ich habe nichts gegen Ranglisten und Tabellen. Das Problem ist, was löst das bei den Coaches aus? Wie coache ich nachher, coachen, wenn ich ein U9 oder ein U11-Turnier habe, wo ich jetzt unbedingt gewinnen will? Die Schweden letzte Woche, das ist die Durchschnittsgrösse, war 1,85 bei der U18. Also das ist grösser als unsere NL-Mannschaft in Bern. Was ist polysportiv? Viele sagen ja, du musst noch in einen anderen Verein gehen, aber was gehört dort alles wieder dazu? Und darum sage ich, ein guter Eishockey-Club, der unten rein gut arbeitet, die können vieles selber anbieten.
Die Hockey-Fans blicken aktuell nach Italien. Dort sind auch die Schweizer NHL-Spieler im Olympiaturnier involviert. Doch ist unsere goldene Generation die letzte für ganz lang? Auch über diese Frage werden wir mit unserem heutigen Gast diskutieren. Er selber hat zwar nur auf Amateur-Level gespielt, seine Karriere hat er vor rund 12 Jahren in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft vom EAC Meininsberg beendet. Vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird darum wahrscheinlich kein Begriff sein. Doch das ändern wir jetzt in der nächsten Stunde. Fragt man nämlich ein bisschen um im Schweizer Eishockey, wer ein idealer Gesprächspartner zum wichtigen Thema Ausbildung von jungen Spielern, aber auch jungen Trainern sein könnte, fällt fast immer sein Name. Es ist der Patrick Schöb, 39, Assistenztrainer beim SC Bern, vor allem aber auch aktueller Schweizer U18-Nationaltrainer. Und er hat in den letzten rund 15 Jahren Kinder und Jugendliche auf fast allen Stufen trainiert. So ein Resümee findet man nur sehr selten. Das ist der Eisbrecher WM Edition, der Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Nur noch 85 Tage ist Heim-WM entfernt, wieder bringen wir sie ein bisschen näher. Ich bin der Christian Kapp, wir sind im Studio Bern, mir gegenüber hockt der Patrick Schöb. Neben mir mein Kollege Marc Kopliger. Hallo zusammen und Patrick, besten Dank, machst du mit beim Eisbrecher.
Hallo zusammen, merci vielmals für die Einladung.
Ciao zusammen.
Wer hat die herausfordernde Aufgabe, der Verantwortliche von einem Team voller Neunjährigen oder der Assistent vom Headcoach von einem National League Club?
Gerade eine einfache Frage zum Anfangen. Ich würde sagen, beide gleich herausfordernd, einfach auf eine andere Art und Weise. Für mich ist mit Kind sowieso, je jünger, desto mehr ja, Verantwortung hast du eigentlich für Kinder. Ich glaube, jeder, der mit Kind zu tun hat, auch wenn du älter bist, das hast du eine riesige Verantwortung, eine riesige Herausforderung. Auf der anderen Seite, wenn du in der National League bist, Assistent, hast du eine andere Aufgabe, oder? Mit dem Ganzen drumherum, mit der Mannschaft, mit den Zuschauern, mit den verschiedenen Anspruchspartnern. Ja, es wird dann bei beidem nicht langweilig.
Kannst du vielleicht im sehr schnellen Zeittreffer ein bisschen erzählen, wo du als Amateur Eishockey gespielt hast, wie du zum Trainer von Kind geworden bist und dann via Verband und Nationaltrainer von diversen Ausstufen zum SC Bern gekommen bist?
Ja, ich bin eigentlich in einem kleinen Dorf aufgewachsen, Gams. Das ist relativ Eishockey unfreundlicher Standort. Die nächste Eishalle ist über 30 Kilometer weg in Wittnau. Also ich bin als Kind ganz normal aufgewachsen, ich habe Fußball gespielt im Dorf. Mit Eishockey gar nicht am Hut gehabt, also auf dem Umfeld oder irgendjemand. Und nachher über das Fernsehen und von einer Kollegin ist der Vater Regionalpräsident gewesen, Eishockey. Der hat uns einmal Liebling mitgebracht und so weiter. Da sind wir viel draussen einfach am Knebeln gewesen, als Freizeit. Und dann habe ich eigentlich erst so mit 12, wo ich es mir auch selber ein bisschen organisieren konnte, angefangen Eishockey zu spielen bei Rital. Das Glück hat, dass der Trainer gerade im Dorf nebenzu gewohnt hat, mit einem Kollegen zusammen. Dann habe ich so angefangen, ich erst mit 12 Eishockey zu spielen, die Junioren dort gemacht. Eishockey Profi war nie ein Ziel oder ein Traum. Ich habe alle Arten von Sportarten grundsätzlich gemacht als Jugendlicher. Mit 18 wie Normalschweizer das Militär irgendwann angeklopft. Dann habe ich grundsätzlich aufgehört, Eishockey zu spielen. 2 Jahre das Militär am Stück durchgezogen. Und nachher nach dem Militär normal angefangen zu arbeiten. Und einfach, weil ich grundsätzlich ja, sehr sportlich war, Eishockey meine Hauptsportart war. Doch am Schluss ja, habe mir überlegt, was ich machen soll, im Leben grundsätzlich, eben Bürojob oder was auch immer. Und dann war bei mir relativ schnell, dass ich Sport studieren wollte, Sportlehrerausbildung machen. Und dort hat man als Grundvoraussetzung die Ausbildung I&S-Leiter gebraucht. Von 2 Sportarten habe ich Unihockey, Eishockey gemacht. Und dann gerade eigentlich mit Anfang 20 beim SC Rital geholfen bei den Junioren, U13, U15, verschiedene Stufen. Und darum habe ich meine Karriere angesprochen, einfach Breitensport hobbymäßig noch ein bisschen gespielt nebenbei, weil es einfach dann, wenn es aufgegangen ist, bin ich aufs Eis. Nachher auf Macklingen 2011 Sport studieren, Bachelor, Master. Und bei mir war es so, dass ich aufgrund von der familiären Voraussetzung eigentlich das Studium selber finanzieren haben müssen, dürfen, wie auch immer. Und habe dann Nebenjob gesucht, verschiedene. Bin dann bei mir halt zu Biel Nachwuchstrainer geworden. Sie haben dort jemanden gesucht, zuerst im Athletikbereich, nach U13. Bin dann bei mir an Biel eingestiegen und dann dort hat sich eins nach dem anderen ergeben. Auch mit der ersten Profistelle, die sie mir dann können anbieten in dem Sinn. Und seitdem bin ich Profitrainer. Genau, so ist das ungefähr gegangen.
Und seit dem Jahr bist du beim SCB Assistenztrainer?
Genau, seit dem Jahr bin ich beim SCB Assistenztrainer. Ich war eben mehrere Jahre beim EHC Biel im Nachwuchs gewesen. Dort eine super Zeit gehabt, gute Voraussetzungen auch für weiter gehabt. Ist nach gut 9 Jahren mal die Frage gewesen, dort weitermachen oder etwas anderes gesehen. Bin nachher Optionen auch beim Verband bekommen, als vollamtlicher Nationaltrainer oder eben den Talentsportbereich zu übernehmen, war die Anfrage gewesen. Und nachher habe ich mich dort entschieden gehabt, zum Verband zu wechseln. 3 Jahre dort den Verband gemacht und letztes Jahr vom SCB nach die Anfrage gehabt. Ob ich da Interesse hätte, eben weil sie auch ein bisschen im Umbruch sind, in der National League die Verantwortung übernehmen als Assistent, plus gleichzeitig auch ein bisschen im Nachwuchs bei der Überarbeitung von der Strategie mitzuhelfen.
Ja. Aber der U18-Nationaltrainerjob, der ist ja behalten noch für ein Jahr.
Genau, weil dort habe ich einen weiterlaufenden Vertrag, Mandatsvertrag für die U18. Ich war da mit drin mit dem Jahrgang. Man hat also 2-Jahres-Rhythmus. U17 habe ich übernommen, also war dort genau in der Mitte gewesen. Wo die Anfrage war. Und nachher hat man sich zum Glück einigen, auch mit dem SCB, mit dem Verband, dass ich diese Saison das Doppelmandat in dem Sinne noch kann, darf, ausüben. Was sicher von beiden Seiten ein Entgegenkommen war, ein grosser Aufwand ist. Aber so habe ich die U18 dieses Jahr noch mit dem klaren Ziel vom Aufstieg, die sind ja abgestiegen das letzte Jahr, und gleichzeitig aber auch beim SCB können anfangen.
Gehen wir vielleicht ganz zurück, wenn man vom Trainerjob redet. Was ist die wichtigste Aufgabe von einem Trainer auf Stufen wie Hockeyschule, U9, U11, in dem ganz jungen Alter?
Die wichtigste Aufgabe, würde ich sagen, ist sicher, dass man die Freude am Sport, oder ich zuerst allgemein am Sport, an der Bewegung, am Sozialen, in der Mannschaft, das ganze Leben, dass man die Freude bei den Kindern weckt, dass sie gerne in einem Team sind, gerne sich bewegen, gerne Sport treiben. Und nachher logisch immer mehr richtig den Eishockey-Virus einpflanzen, dass sie gerne in die Eishalle kommen und gerne trainieren und gerne spielen und gerne machen und gerne leisten. Und nachher ist das eigentlich die Grundvoraussetzung für den weiteren Weg.
Wenn ich kürzlich beim SC Lies in der Hockeyschule den Toni Rajala auf dem Eis gesehen, wenn ein solcher Spieler, eben ein National League-Spieler beim EHC Biel, langjähriger Ausländer, mit den Kleinsten auf das Eis geht, was bringt das denen Kindern?
Ja, ich glaube, wenn sich jeder an seine Kindheit zurückerinnert, hast du irgendwo Vorbilder gehabt, Idol gehabt, wo du irgendwo im Fernsehen gesehen hast. Und wenn du einmal irgendwo den live gesehen hast, in einer Eishalle, bei mir dazu mal, SC Rital, war der Ivo Rüttemann, wo ich weiss, der ist dort in ein Trainingscamp irgendwo zu Flims oben gekommen. Das war der einzige Ritaler, der dort Profi war, oder? Aber der ist gekommen und seitdem war jeder Ivo Rüttemann und SCB-Fan von dem her. Einfach weil er dort war, weil er aufgetaucht ist. Nicht, weil er uns gezeigt hat, wie was geht. Aber es war ein riesiges Vorbild dort gewesen. Und eben darum, Toni Rajala in Lies und andere Spieler auf diesen unteren Stufen, wenn sich die dort engagieren, ist das Gold wert für die Jungen. Und auch für die Trainer, die vor Ort sind. Ja.
Müssen wir probieren, weißt du, noch viel mehr Profispieler zu engagieren, dass sie eben mit den Kleinsten auf die Eis gehen, so aus Motivation oder was auch immer.
Ja, ich sage, in der Praxis gibt es sicher Spieler, die auch gehen, die vielleicht die eigenen Kinder auch irgendwo im Nachwuchs haben. Es gibt auch Clubs, die das bewusst fördern, dass gewisse Spieler eben mit den Kindern aufs Eis oder da zu Bern Schlöffli Nachmittag auf dem Bundesplatz, wo Spieler von uns gehen. Da gibt es den Swiss Ice Hockey Day, wo alle Profispieler grundsätzlich auf die kleinen Eisbahnen gehen, dort mit den Kindern auf dem Eis sind. Aber ich finde, ja, so viel wie es geht, eben sechs Profispieler. Aber ich finde auch Nachwuchsspieler oder die jetzt nicht gerade im Rampenlicht sind, können Vorbildfunktionen übernehmen für junge Spieler.
Wie ist denn die Situation aktuell in der Schweiz? Wer trainiert vor allem die Kinder gerade auf den untersten Stufen? Sind das mehr Ältere oder sind es auch schon viele ehemalige Spieler? Sind die Unterschiede auch gross, ob es ein kleiner oder ein grosser Club ist?
Ich würde sagen, die Unterschiede sind sicher recht gross. Was sind die Voraussetzungen, finanzielle Möglichkeiten von einem Club? Sicher bei den Grossclubs, das ist mittlerweile professionell. Einmal rein von der Grobstruktur her, aber weil du dort unten so viele Kinder hast und mehrere Mannschaften, und bist natürlich extrem angewiesen, dass auch ältere Umfeld und Miliztrainer helfen, die dort einen riesen Job machen. Ich sage, bei den Grossen ist es sicher wahrscheinlich professioneller angeleitet, auch mit den Trainingsstrukturen, wer trainiert, wie und was. Und nachher bei den Kleineren ist sicher die Voraussetzung, im besten Fall hast du halt irgendwo jemanden, der mit dem Club etwas zu hat, der einen Background hat, der das vielfach auch eben milizmässig oder fast gratis macht. Riesen Job. Und dann probiert man aber auch von Verbandseite, gibt es also ein neues Projekt seit zwei Jahren, drei Jahren mit dem Umbrella, wo man probiert eigentlich die Regionen in der Erfassung zu stärken, wo so regionale Kids-Instructor rausgehen, wo es Gruppenabende gibt, wo sich die Trainer untereinander austauschen können, auch online. Ja, einfach zum Ideen teilen und Trainingspläne oder Trainingsmethoden teilen. Ja, dass vor allem eben auch auf allen Eisbahnen eine gute Grundausbildung ist, wo Sinn macht und auch Spass macht, ja.
Und wird das rege genutzt, das Angebot mit dem Umbrella?
Ja, also das ist ja, der Omar Lüt ist vom SIF so über die Hauptverantwortung dort. Er hat regionale Instruktoren, die zum Teil bei uns angestellt sind, die eben auch bewusst in die Clubs rausgehen, die den Kontakt suchen. Aber das ist sicher noch in einem bescheidenen Rahmen, wo definitiv ausbaufähig ist. Ja.
Man hätte ja wahrscheinlich gerne noch mehr ehemalige Profi, die das machen. Hin und wieder haben sie aber auch ein bisschen Hemmungen, um das zu machen. Wie erlebst du das?
Ja, das ist sicher etwas. Eben, nur weil man selber Profi war und nachher aber mit kleinen Kindern ist das etwas komplett anderes. Oder? Man kann passen, man kann schiessen, man weiss, wie Hockey funktioniert, aber nachher das unten beibringen, das ist nochmal ganz andere Voraussetzung. Ich mag mich erinnern, als ich in Biel angefangen habe, ist dort der Martin Steinecker, das war noch der alte Eishalle in Biel, wo dort Sportchef gerade geworden ist. Und eben, er hat einen U13-Trainer gesucht, weil sie keinen hatten. Er als Sportchef hat U13 noch gemacht. Und ich mag mich erinnern, ich bin in mein Büro reingegangen. Er für mich ein riesen Name, oder? SCB-Legende, Biel, ist gerade Sportchef geworden. Und zuerst, als er mir gesagt hat, ich habe eine riesige Karriere gemacht, ich kenne das Hockey, aber ich weiss nicht, was ich mit diesen Kindern wirklich machen soll. Darum brauche ich einen, der mir da hilft. Und dann ist es perfekt, wenn du das noch zusammen machen kannst. Eben einen, der vielleicht eben Sport studiert hat oder einen anderen Background oder Lehrpersonen sind es zum Teil, die dann kombinierst mit denen, die wirklich vom Eishockey, vom Sport etwas verstehen. Ja.
Und lässt sich die nachher auch, lässt sich der, oder hat sich ein Steinecker etwas sagen von dir, oder?
Er sehr, ja. Also ich finde sehr, eben, da kommt es auf Persönlichkeit drauf an. Das ist nicht, ob Profi oder nicht. Was hast du für ein Mindset? Bist du offen für andere Ideen, für andere Möglichkeiten? Aber eben, das ist, ob du das Gleiche ist, wenn du Sport oder studiert hast, irgendetwas, und dann bist du der, der das Gefühl hat, schau, jetzt weiss ich alles, wie das funktioniert und alles andere. Ich finde, du kannst immer voneinander profitieren und lernen. Und wenn der Mix stimmt, das ist auch etwas, was ich bei mir beim Staff zum Beispiel auch schaue, dass der Mix stimmt, wer bringt was mit, welche Stärken, welche Schwächen, und ich finde, dann soll sich das auch ergänzen. Ja.
Kann man in der Schweiz als junger Trainer von einem Nachwuchsteam auf dieser tieferen Stufe auch leben? Ist das möglich?
Ja, das ist sicher möglich. Ich würde sagen, so im Gesamtbild sieht man, dass es immer mehr Profistellen gibt im Nachwuchs. Was vielleicht ein bisschen das Problem oder in den letzten Jahren war, es ist eher von oben runtergetröpfelt, würde ich sagen. Also oben im Profibetrieb, logisch, ist man Profi, und dann ist die U20, U17, U15, U13. Ja, die Pyramide war ein bisschen umgekehrt aufgebaut, sagen wir, von der Professionalität her. Und das ist auch das, was man immer wieder gehört oder bemängelt wird von der Grundausbildung her. Vielleicht auch ein bisschen von der Wertschätzung von der Stufe, weil eben, wie wir am Anfang gesagt haben, das ist eine riesen Aufgabe dort unten drin. Extrem viel Arbeit, auch administrativ, was alles drumherum ist, wo vielleicht viel auch abschreckt. Nachher die Arbeit auf dem Eis, finde ich, unten drin ist extrem befriedigend mit den Kindern. Auch anstrengend. Ich war einmal knötelig nach einer Stunde U9 oder U11 Training, wenn ich nachher noch mit meiner Mannschaft Eis hatte. Aber es hat extrem Spass gemacht, wenn du einfach siehst, was die Kleinen für Freude haben. Eben einfach, da geht etwas ab und läuft, oder? Aber ich sage, dort könnte man sicher noch im Gesamtbild, wenn du schaust, Schweizer Eishockey, auch vom Finanziellen her, meine Mittel sind grundsätzlich um. Wie es verteilt ist, ist eine andere Frage. Aber von mir aus könnte man sicher noch mehr in die unteren Stufen runtergehen, ja.
Aber an was scheitert es? Also müssen wir noch mehr lobbyieren? Jetzt eben Leute wie du, die im Nachwuchs geschafft haben oder immer noch tätig sind, und sagen, hey, sind wir halt ein Teil vom Budget vom National League Team ein bisschen abzacken und ein bisschen mehr Nachwuchs geben?
Ja, eben wie man es macht, das ist immer eine Frage, oder? Ich denke, was wir sicher als Grundsatz haben in der Schweiz gegenüber anderen Ländern, ist mit dem ganzen Jugend- und Sportsystem, wo im Hintergrund ist, wo gewisses Geld auch von Bund, Kantonen, oder, dort unten reinfließt, wo sehr, sehr wichtig ist, oder, gegenüber anderen Ländern. Ja, aber sicher, wenn du schaust, was wir für Lohnsummen haben und so weiter, oben in der Profiliga, meine Nation, das ist fantastisch oder ist super, dass wir das machen können, oder? Und nachher aber unten rein, ja, wenn du manchmal siehst, dass ein Milizstaff mit 100 Kindern irgendwo beschäftigen und auf die Eisbahnen bringen. Und ja, das ist sicher vielleicht in einem gewissen Verhältnis, wenn du mit diesen Leuten redest, nicht im gleichen Verhältnis. Sagen muss es auch nicht, ja. Für mich ist immer, wie gesagt, ich bin grundsätzlich auf allen Stufen einmal Trainer gewesen. Für mich ist jede Stufe gleich wichtig gewesen, weil in dem Ort, wo du bist, ist für dich die wichtigste Stufe in dem Sinn, oder? Und probierst dort das Bestmögliche machen.
In Finnland zum Beispiel kann man das Fach Eishockey studieren, gell?
Ja, genau. Das ist dort in Vierumäki, bin ich jetzt auch ein paar Mal gewesen, einfach aufgrund von der internationalen Mannschaften und so weiter. Und eben, das ist eigentlich wie bei uns, eben, ich habe in Macklingen Sport studiert. Das ist allgemein, das ist ja nicht Eishockey-spezifisch. Und bei ihnen hast du dort eine Ausbildung, die du grundsätzlich machen kannst. Es sind auch finnische Trainer, die bei uns die sind und die Ausbildung gemacht haben. Was sicher extrem spannend ist. Und eben, das merkst du vielleicht auch vom Kulturellen her in Finnland. Das ist etwas anderes, vielleicht ein anderer Stellenwert. Wenn wir gerade die unteren Stufen gesagt haben, bin letztens gerade wieder in Finnland gewesen, an einem Turnier mit den Nationalmannschaften. Ja, und bei uns ist eben, siehst du die unteren Stufen und dann ist es ein Training mit extrem vielen Kindern und eben Trainer dort, Miliztrainer, die es nach bestem Wissen und Gewissen machen. Das ist hervorragend. In Finnland ist irgendwo, sind wir am Nord gewesen, wo am Nachmittag um 2 ist freies Eis gewesen. Und dann sind einfach irgendwie 25, 30 Kinder mit allen Eltern. Also entweder Vater oder Mutter. Und alle können Schlittschuh laufen, alle können passen, knebeln. Und das war eine hohe Sache gewesen. Und dann merkst du einfach, rein kulturell ist das, bin einfach nochmal ganz anders verankert als bei uns. Ja.
Hast du automatisch auch mehr Nachwuchstrainer denn? Also vor allem auch geeignete Nachwuchstrainer? Hat das einen Zusammenhang?
Ja, ich sage, bei mir ist natürlich Eishockey ist Nationalsport, oder? Und dort haben so viele mit Eishockey Berührungspunkte, wo, ja, wahrscheinlich jeder Familie spielt irgendjemand Eishockey oder hat mit Eishockey etwas am Hut und zu tun. Ja, und dann vom System her, ja, die sind, eben, wenn du schaust, wir haben da mit Bern Champions League gespielt gegen Frölunda, wo immer wieder ein bisschen als Vorbild gehandelt wird. Und dort sind irgendwie in einem Morgentraining sind 13, 14 Spieler, 7 Trainer, glaube ich, auf dem Eis gewesen, die individuell mit ihnen arbeiten konnten. Dort ist auch immer die Frage, ja, was braucht es? Ist es zu viel? Ist es überbetreut? Ist es unterbetreut? Was auch immer. Aber es sind einfach andere Voraussetzungen, als wenn du bei uns manchmal auf die Eisbahn schaust, ja, gerade unten rein.
Eben, also, ich sage jetzt, ich habe keine Schule, eben, ich muss jetzt Beispiel Leis nehmen, weil ich das selber gesehen habe. Dort ist es wirklich cool, es sind mehrere Trainer getroffen. Toni Reyal ist nicht der Einzige mit National League Erfahrung gewesen. Aber es ist auch nicht überall so. Also es kommt auch so wahrscheinlich, dass ein Trainer 20 Kinder allein muss betreuen, oder?
Ja, das ist so, ja. Und meistens ist es eben, wenn es nicht eine Profistelle ist oder ein Trainer angestellt ist, ist es bei vielen halt auch, solange die eigenen Kinder vielleicht dabei sind, oder? Jeder weiss, wie drauf oder wo mit Eishockey etwas zu tun hat, was für ein riesen Aufwand ist es mit den Kindern, Eisbahn bringen und so weiter. Und dann sagen sich halt viele, die selber mit Eishockey etwas zu tun haben, hey, wenn ich sowieso gerade schon auf der Eisbahn bin, dann kann ich doch gerade Schlittschuh anlegen und helfen, oder? Und das ist cool. Und das braucht, also von dem lebt unser System unten innen auch, oder? Aber wenn das Kind dann meistens eine Stufe weitergeht, dann geht es fast nicht mehr vom Aufwand her, oder? Weil du andere Sachen zu tun hast und das Kind weiter ist und irgendwann wollen viele auch dann nicht mehr mit dem Kind auf dem Eis sein, oder so Vater-Kind-Beziehung als Trainer, Spieler. Das ist manchmal auch schwierig. Gibt es, wo funktioniert, aber in der Regel ist es nach irgendeinem auch gut, wenn man sich dort ein bisschen aus dem Weg geht über die Zeit. Ja.
Die wenigsten bringen sie auf dem Weg dann auch bis in die National League rauf, so wie du, wo ganz unten zuerst gewesen bist. Wie erlebst du es aktuell als Coach in der National League, wenn du ja, keine Spielerkarriere vorzuweisen hast, Profikarriere, wird man von den Spielern, von den Profis ernst genommen, ohne Vergangenheit, oder muss man schon gerade den Erfolg haben wie Römberg Tapola, die ja auch nie wirklich Profi gewesen, also auch noch Amateurhockey gespielt haben?
Ja, die Frage ist mir schon ein paar Mal gestellt worden und ich persönlich muss sagen, ich habe das gar nie erlebt, irgendwie als negativ, weder mit den Spielern, weder im Nachwuchs, mit der Nationalmannschaft, ich bin vorher beim Verband auch viel unterwegs gewesen, in den Clubs, mit den Komitees, Nationalmannschaftskomitees und so weiter. Ich glaube, da kommt auch immer darauf an, wie dich ist. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, auch wie man sich ergänzt in einem Staff. Eben, glaub, ich bringe vielleicht andere Sachen mit als einer, der eine Profikarriere gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, das wird auch immer mehr geschätzt, dass man eben dort auch offen ist für das. Ich persönlich habe auch immer das Gefühl, es ist für mich ein Vorteil. Eben wie andere sagen, ich habe Profi, das ist ein Vorteil, wenn du eine Profikarriere hast. Ich habe gesagt, für mich ist es ein Vorteil, wenn ich keine habe, dafür mittlerweile lange im Nachwuchs. Ja, und auf diesen Stufen U18, U20 unterwegs war, habe ich so viele Spieler gesehen, so viele Karrierewege, so viel Entwicklung von Spielern, die so unterschiedlich sind. Oder? Und ich sage immer, wenn du in einer Garderobe bist, wenn du 20 Profis hast, die machen alle eine andere Erfahrung. Oder? Und ich bin dort einmal recht vor, also ja, mit wenig Vorurteilen oder irgendetwas, oder ich tue es nie mit mir selber vergleichen, wie ich es selber gemacht habe, darum sollte es der andere auch so machen und so weiter. Darum bin ich einer, der probiert, eigentlich den Spieler und Trainer und Staff nehmen, was sind und dort dann weiter zu helfen. Oder? Und ich glaube, so ein bisschen von der Akzeptanz her, meine Erfahrung ist, sei es bei Spielern, sei es bei Coaches, sei es bei Staff, wenn du ihnen kannst helfen oder ihnen einen Mehrwert gibst, egal ob du gespielt hast oder nicht, dann, ja, dann passt es irgendwo. Auf der anderen Seite, wenn du eine riesen Profikarriere und alles gehabt hast und einem Spieler nicht kannst weiterhelfen, dann hilft dir die Karriere relativ schnell auch nicht mehr über die Zeit. Und darum sage ich, egal ob Student oder Profikarriere, eben das Gleiche ist, auch wenn du ein riesen Studium und Abschluss und Doktortitel hast, das heisst nicht, dass du noch der beste Professor bist von allen, oder?
Du hast ja den Jussi Tappola noch erlebt beim SCB. Du warst ja zuerst sein Assistent. Hat etwas ihn dort besonders ausgezeichnet, wo du das gemerkt hast, dass er auch nicht als ehemaliger Spieler das macht, sondern ich nehme auch als ehemaliger Student vom Sport, aber hat man das in den Trainings gerade irgendwie spezifisch gemerkt?
Ja, also ich hatte Jussi vorher auch nicht wirklich kennengelernt. Wir haben logischerweise, wo es darum gegangen ist, um die Anstellung miteinander Austausch gehabt und also die Vorstellungen, die wir haben, wie wir ticken und so weiter. Und nachher eben den Sommer, wir sind mehr oder weniger den ganzen Sommer, er ist 3 Tage nach der WM schon wieder in Bern auf dem Eis gestanden, miteinander verbracht. Und ich habe es extrem spannend gefunden, wie er das Hockey sieht. Eben sicher auch ein bisschen ähnlicher, eben auch vom Background her. Er hat extrem viel auch rundum gedacht, also Mannschaft und was hast du für Einflüsse rundum, die Organisationsentwicklung, also sehr, sehr gross gedacht. Von dem her, darum haben wir viele Sachen recht ähnlich gesehen. Und dann hast du gemerkt, dass er einen gewissen Lehrer ja, pädagogischen Background hat, eben bei den Trainings, wie er Sachen überbracht hat und so weiter. Das hast du schon zwischen denen gesehen, ja.
Du hast es vorher ja schon angetönt, auf der unteren Stufe, Hockeyschule, 9-Jährige, 10-Jährige, geht es ja vor allem auch darum, Spass zu vermitteln. Kein Resultat, Tabellen, hört man ja auch oft. Oder ist das doch auch wichtig? Oder wie würdest du sagen, ab wann ist das wichtig?
Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man immer wieder führt und auch in den Medien geführt wird. Und für mich ist das irgendwo ein riesen Missverständnis in dem Ganzen drin. Weil für mich ist Resultat und Ranglich, die Kinder wollen messen. Die wollen untereinander wissen, wer jetzt gewonnen hat, wenn du spielst. Ich glaube, bei den Kindern ist es schlimmste, wenn du einfach spielst im Training und am Schluss weiss niemand, was gegangen ist. Die wollen das wissen. Darum ich persönlich, ich habe nichts gegen Ranglisten und Tabellen und Medaillen und das alles von der Kindersicht aus. Das Problem ist meistens, was passiert mit dem System, wenn du Ranglisten und Tabellen und so weiter hast. Was löst das bei den Coaches aus? Wie tue ich nachher coachen, wenn ich ein U9 oder ein U11-Turnier habe, wo ich jetzt unbedingt gewinnen will? Welche Spieler forciere ich? Das gleiche ist Aufstieg, U13, U15, Aufabstieg. Die sagen, ja, das braucht es, wegen dem Druck und drum und dran. Aber es ist eigentlich so im Gesamtsystem. Und eben vor allem, was es auslöst, eben gerade auf Stufen, ja, 12, 13, 14, 15-Jährige, eben, wo so einen riesen Unterschied hast, auch von der Entwicklung und so weiter. Für mich ist eben die Frage mehr, was löst die Tabellen und Ranglisten im Umfeld aus? Oder? Sei es bei den Eltern, bei den Trainern, bei Agenten, Scouting, was auch immer. So ein bisschen, was löst das für die Spieler aus? Aber ich tue in jedem Training Score zählen. Ich tue immer Differenz, wenn wir ein Spiel machen, ich tue immer Differenz vom Spiel zählen. Weil für mich ist es ein Unterschied, wenn eine Mannschaft 5-3 oder 5-2 vorne ist und dann macht die andere noch 2, ist es, wenn es irgendwie 6-7-2 ist oder kommst du nochmal her, holst es auf, ist ein Unterschied, oder? Das siehst du immer bei der Junioren-Nationalmannschaft oder wenn du dich anlässt gegen einen Top-Gegner, ja, dann sieht es dann manchmal bitter aus und dort ist es wichtig, dass du dranbleibst, ja. Im besten Fall nachher kehren.
Es ist eine grosse Diskussion, hast du zu Recht gesagt, auch in den Medien. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, früher Gas geben, auch als Kind schon zusätzliche Skills coachen, zusätzliche Trainings, sonst wird man früher abgehängt. Wie stehst du zu dieser Thematik?
Ja, dort kommt es wieder auf die Einordnung drauf an. Oder? Ich sage, ein Kind, das kann relativ viel aufs Eis gehen. Die wollen auch viel aufs Eis, wenn du jetzt rein Stunden rechnest. Die Frage ist einmal, was gehört auch da wieder dazu? Oder bist du bei der Eishalle, bist du als angelegt hast, was kostet es finanziell? Ich bin als Kind, eben, ich habe vorher gesagt, ich habe mit 12 Jahren angefangen Hockey, aber ich war den ganzen Tag draussen, am Fußballspielen, Basketballspielen, dann haben wir zu Nacht gegessen, haben wir die Hockey-Liebe angelegt, dann sind wir rausgeknebeln, stundenlang. Oder? Und die Frage ist immer, was macht das Kind nebenbei noch? Oder wegen Polysportiv oder nicht? Wenn du immer alles musst anleiten musst, wenn du 2 Teamtraining und dann 3-mal private Skilltraining hast, aber nachher nebenbei, neben diesen 5 Stunden, gar nichts machst, daheim im Gamen bist oder sonst nichts machen, dann nützen dir die wahrscheinlich relativ wenig. Außer dass du relativ viele Auslagen hast, als Eltern und so weiter. Und darum finde ich, das Kind möglichst vielseitig bewegen, weil man sieht auch immer wieder die sehr früh nur Eishockey machen, die haben irgendwann später auch Mühe, vielleicht anders lernen, von der Bewegungskompetenz her, andere Sportarten. Auf der anderen Seite ist aber Eishockey sicher eine Sportart, die so eine Mischung ist von Früh- und Sportspezialisierung, weil du hast einfach den Schlittschuhlaufen, der nicht natürlich ist. Oder mit Basketball, wenn du Handball spielst, kannst du vielleicht relativ schnell auch noch gut Basketball spielen. Weil es mit den Händen ist und du, wenn du weißt, du musst säckeln, Start, Stopp, dann ist es mit den Füßen. Und bei uns einfach, sobald du Schlittschuh anleihst, ist es etwas komplett anderes, oder? Und darum sicher die Sport anfangen, wie ich selber, wenn Schlittschuh laufen, nicht, das ist schwierig, um dann auf ein sehr, sehr gutes Level zu kommen, richtig Profi. Aber ich finde auch, die guten Clubs oder Teams, wie wir vorher gesagt haben, die können das auch selber anleiten, polysportiv im Sommer oder mit den Warm-ups neben den Trainings, was du alles noch anbieten kannst.
Aber eben, das heisst nicht, dass ein Kind, das Eishockey spielt, noch muss in den FC gehen und in den Turnverein. Also es reicht auch, wenn es draussen mit den Nachbarskindern spielen und eben Hockey, Shooten, was auch immer macht.
Ja, das ist immer wieder eine Diskussion. Oder was ist polysportiv? Und eben viele sagen, ja, du musst noch in einen anderen Verein gehen, du musst dies noch machen, 2, 3 Vereine, aber was gehört dort alles wieder dazu? Die wollen dann einen Mitgliederbeitrag, dann musst du noch den Kaffee rauslassen bei den Büwetten als Eltern. Eine gewisse Präsenz, oder? Wie wir im Eishockey, ja, wenn Kinder sich bei uns einschreiben und dann erwartest du grundsätzlich, dass sie ins Training kommen und nicht sagen, jetzt gehe ich noch dort und dies und jenes machen. Weil eben, es ist auch immer ein Aufwand, der dazukommt. Und darum sage ich, ein guter Eishockey-Club, der unten rein gut arbeitet, die bieten, oder die können vieles selber anbieten. Oder es ist so ein bisschen ein System, das wir dazu mal in Biel eben mit dem Martin Steinegger aufgebaut haben, wo wir in die Tissot-Arenen über sind, wir am Schluss fast auf jeder Stufe ehemalige Profispieler gehabt und eigentlich auf jeder Stufe jemand, der Sportlehrer, Ausbildung hatte in der Schweiz oder Russland. Eben von Veromec war auch einer gewesen, zum Beispiel. Und wir konnten das selber machen. Oder? Wir haben auch mit U17, wir haben Judo gemacht, wir haben Rugby gespielt, wir sind auf den Beachvolleyballfeldern Beachsoccer spielen, dort Sprints und Sprünge gemacht und im Sommertraining so extrem viel gemacht, weil du kannst auch nachher für Spielverständnis, Spielverhalten von anderen Sportarten extrem profitieren. Oder? Wenn du 3-3 Basketball auf dem Korb, also Streetball eigentlich spielst, dann kannst du genauso die Inside behalten, offensiv switchen, eigentlich Grundspielverhalten, das du im Eishockey auch brauchst, perfekt trainieren, einfach auf eine andere Art und Weise. Ja? Du musst einfach wissen, wie anleiten. Und das ist halt dann wieder eine andere Frage.
Was Selektionen angeht, kann man ja sagen, Kanada muss eigentlich gerne die richtige ausbilden, ein bisschen überspitzt gesagt. Dort spielt sowieso jedes Kind Eishockey, also kannst du einfach die Besten auswählen und hast problemlos auf jeder Stufe Überangebot. Ich glaube, einen anderen Ansatz haben Finnen oder Schweden, Skandinavier generell, ein bisschen didaktisch orientiertere Ausbildung. Sind wir in der Schweiz, das hört man ja auch hin und wieder, lehnen wir uns zu sehr an das kanadische Modell ab, einfach minus die Auswahl.
Ja, das hast du jetzt eigentlich relativ schön gesagt. Ja, ja, es geht ein bisschen in die Richtung, oder? Ich sage, unser Hockey ist sicher, kommt ein bisschen vom Kanadischen her. Ja. Auch eben vielleicht auch von Trainern, die da gewesen sind. Was wir bei uns in der Schweiz im generell extrem merkt, wir haben extrem viel Einfluss. Oder? Darum ist auch die Swissness, was ist Schweizer Hockey, immer wieder die Frage, weil wir haben Trainer, eben auch in der National League, aber auch unten rein. Ja, wir haben Nordamerikaner, wir haben Skandinavier, wir haben Tschechen, wir haben Deutsche, wir haben Italiener und alle sehen das Hockey ein bisschen anders. Oder? Und wie du gesagt hast, eben Kanadier haben so einen riesen Pool und die haben sicher einen selektiven Ansatz. Also wenn du dort ein Team hast, dann kannst du ein Tryout machen, da kommen Spieler und dann sagst du ihm den und den, oder? Und das können wir einfach nicht. Das ist nicht möglich, oder? bei uns. Wir haben auch mit anderen Sportarten grosse Konkurrenz in der Schweiz. Ja, wenn du nicht Eishockey spielst, dann gehst du Unihockey spielen, Volleyball spielen. Du kannst alles machen bei uns, oder? Sommer und Winter. Und Skandinavier haben sicher, eben, wie vorher auch ein bisschen angetönt, ja, ausbildungsorientiert. Sie sind extrem stark in der Ausbildung, auch in den Details, in der Grundausbildung der Spieler. Ich finde, das siehst du jetzt auch immer mehr, oder? Welche Spieler, auch wenn du unsere National League anschaust, ich glaube, vor 10, 15 Jahren hat es viel mehr Kanadier noch drin gehabt als heute. Jetzt, wo das Spiel auch extrem komplett ist, in allen Spielrollen, ja, Finnen, Schweden sind grundsätzlich ja, sehr, sehr gut ausgebildet, auch in der Basis. Ich glaube, auch Kanadier merken es, also, wenn du es mitbekommst, auch immer mehr, dass sie dort ein bisschen mehr Gas geben in der Ausbildung, oder wo sie jetzt vielleicht von den Amerikanern auch überholt worden sind, eben mit dem Development Team und NCAA, wo gerade im Spengler Cup waren, sind, hat mich nicht überrascht, dass die so gut sind, obwohl es eigentlich nicht eine Top-Mannschaft war. Aber das ist sicher etwas, wo wir in der Schweiz, ja, wir können keinen selektiven Ansatz haben, weil wir einfach Massen nicht haben. Also wir müssen ausbilden und wir müssen wahrscheinlich besser ausbilden, wenn man es anschaut. Ja.
Aber eben, du sagst jetzt die Ausbildung oder Selektion. Ich meine, irgendwann kommt der Schnitt, den man machen muss. Und in der Schweiz kommt der relativ früh. Oder? Also ich glaube, früher war es ab Stufe U15, jetzt ist es zwar U16, oder? Die Gielen sind zum Teil, du hast so grosse Unterschiede. Du hast einen, der noch kaum in Pubertät ist, und andere ist schon fast 1,90 gross, wie der Jonah Neuenschwander zum Beispiel. Oder? Ist es zu früh, wo man so einen Schnitt macht? Oder würdest du sagen?
Ja, das ist auch immer wieder eine grosse Diskussion. Und eben, wie du sagst, ich bin da auch bei der U15-Auswahlen und so, eben so ein bisschen, letzten Jahr ein bisschen den Überblick haben. Wir haben das auch eben mit dem relativen Alter. Oder wenn bist du im Jahr geboren, bist du im Januar, Februar geboren, siehst, ist deine Karrierechance relativ grösser, als wenn du November, Dezember bist. Dann hast du grundsätzlich eine biologische Entwicklung, die unabhängig von deinem Geburtsdatum ist. Bist du eher früh, spät entwickelt. Wir haben das in den letzten Jahren probiert aufzunehmen, in diesen Auswahlen, um ein bisschen den Unterschied aufzuzeigen. Oder? Wir haben gesehen, dass du bei der U15 innerhalb von einem Jahrgang eben Spieler von 30 Kilo am Test hast, bis 90 Kilo, also 200% Unterschied. Und nachher dort sagen, wer jetzt gut ist und wer welches Potenzial hat, ist brutal schwierig, oder? Und dann haben wir eigentlich bei anderen Spielern also das Geburtsdatum mit dem erwarteten Entwicklungsstand oder geschätzten Entwicklungsstand verrechnet, das noch ein bisschen eingeordnet und dann gibt es ein ganz anderes, sagen Sie, Scouting-Profil von dem her, um ein das Potenzial der Spieler abschätzen. Und nachher ist sicher auch eine Systemfrage, ich würde sagen, so ein eben, du hast gesagt, auf U15, das hat man jetzt auf U16, dass es ein bisschen später wird. Ich würde sagen, der entscheidendste Selektionszeitpunkt hat eigentlich gar nicht mit dem Eishockey zu tun. Das ist eigentlich Ende obligatorische Schulzeit. Oder meine Meinung ist, dass man eigentlich bis Ende obligatorisch ist, so viel wie es geht mitnimmt. Und dann ist immer ein bisschen die Frage auch vor Ort. Oder so ist immer ja, Konkurrenz oder Trainingsgruppen, passen, sind es zu viel, sind es zu wenig. Und nachher aber in der Schweiz musst du vor allem auch nach der obligatorischen Schulzeit musst du entscheiden, in welche Richtung gehe ich, mache ich den Gimmer, mache ich eine Lehre, was auch immer. Und dort gibt es immer mehr und da fangen sehr gute Möglichkeiten, um es mit dem Sport zu kombinieren. Aber die sind irgendwo beschränkt. Oder? Und dort musst du auch als Club, als Grossclub, musst du gut überlegen, welche Spieler du dort auf diesen Weg mitnimmst, kannst du mitnehmen, von der Anzahl her. Und dann, was machen die für eine Ausbildung, was können sie für Trainingsmöglichkeiten, können sie alle Trainings am Mittag, morgen und so weiter, das ist auch immer ein Thema, oder, von Belastung, Erholung gegenüber anderen Ländern. Und ich finde, haben wir riesen Fortschritt gemacht, aber eben so ein bisschen, bei uns ist eben das System neben dem Hockeysystem auch noch mitentscheidend, wie viel kann man wo mitnehmen. Ja.
Gleich haben wir immer wieder die Spatzzünder in der Schweiz. Ich habe jetzt hier mal drei Beispiele, ich glaube mindestens zwei davon hast du heute noch erlebt. Niklas Blessing im Biel, Alain Graf beim SCB, aber auch Jan Schwendler beim ZSC, der ja nie in einer Auswahl war und jetzt plötzlich in dem Star-Ensemble vom Z eine ganz gute Falle macht mit, was ist er jetzt, 22, glaube ich. Mhm. Ja, wie erklärst du
solche Entwicklungen? Ja, vielleicht gerade beim letzten, eben, das ist sicher auch einer, der also spät auf der Radar, eben mit U14, U15 und dann, ich mag mich erinnern, er ist dort gerade kurz vor Corona. Bei ihm ist das noch ein bisschen reingekommen. Er hat das zwei, drei Länderspiele noch gemacht, U17. Aber auch dort ist er so ein bisschen auf den Radar gekommen. Er hat gesagt, komm, wir probieren ihn mal aus. Eben, weil man das Gefühl hat, er ist ein bisschen auf dem Weg nach oben. Nachher ist noch das ganze Corona-Zeug und Lockdown und so weiter gekommen. Und dann war es noch schwierig, auch in den Nationalmannschaften, um sich aufzudrängen. Aber er hat sich extrem gut entwickelt in letzter Zeit. Und eben auch zu Zürich. Er war sicher nicht ein Spieler, wo jetzt alle rückblicken und sagen, hey, das hat man von Anfang an gesehen gehabt, dass der so weit ist. Der Alain Graf, den hatte ich auch in der Nationalmannschaft, der stand zumal dort von Thun auf Bern gekommen, ich glaube U15, U17. Er ist einfach extrem top Charakter. Also seine Einstellung ist dort schon damals herausragend gewesen. Er war eigentlich der Captain gewesen, auch dort bei mir in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft, obwohl er nicht der beste Schlittschuhläufer war, nicht der beste Passer, nicht der beste Schiesser. Er hat gewisse physische Voraussetzungen mitgebracht, aber extrem beharrlich gewesen, sehr, sehr lernfähig gewesen. Also er war einer, wo du etwas sagen konntest und du hast sofort gesehen, er kann es umsetzen oder probiert es zumindest umsetzen. Und ist einfach dort ein riesen Leader, auch dort in der Mannschaft schon gewesen. Und er hat sich durch das jetzt über die Jahre ja, täglich einfach ein bisschen verbessert gehabt. Und ist jetzt darum auch berechtigt dort, wo er ist. Und hat bei uns eine gute Rolle mittlerweile in der National League als 0-5er. Und der Dritte, der noch gesagt hat, ist der Niklas, der Blessing. Der war auch U15 Basel gewesen. Dazumal, die sind noch in der U17 oben gewesen. Der hat sehr ein schwieriges Jahr gehabt als Mannschaft. Ich weiss auch, er ist bei ein paar Clubs nicht reingekommen auf dieser Stufe. Er war auch relativ klein, relativ fit, wie du gesagt hast, ein Spatzünder, Late Bloomer. Er ist noch zu uns auf Biel gekommen. Wir haben einfach auch noch Platz in der Mannschaft gehabt. Und bei ihm war es mehr gewesen, nach ein paar Minuten im Training hatte ich schon das Gefühl, oder wenn ich ihn vorher angeschaut habe, wenn wir gegen sie gespielt haben, dass er einfach die Entscheidungen, die er trifft, die sind richtig. Offensiv, vor allem auch defensiv, oder als Wort genommen hat, wie er das Spiel gesehen hat, gelesen hat. Physische Voraussetzungen hat er gar noch nicht mitgebracht. Und dann haben wir gesagt, hey, schau, keine Ahnung, wohin das mit ihm geht. Aber ich finde, der hat sicher eine Chance verdient. Er war auch sehr gut in der Einstellung. Er hatte am Anfang eine schwierige Zeit gehabt, zu Biel, bis er sich eingelebt hat, auch vom Umfeld weg umziehen mit 15. Das ist extrem zwischen denen. Und auch er hat sich extrem entwickelt. Sicher eben auch physisch. Er ist sicher einer, der sich auch physisch später entwickelt hat. Und jetzt mittlerweile gestandener NL-Verteidiger, glaube ich, 3,94 Kilo oder irgendetwas. Also Top-Athlet ist mittlerweile, ja. Aber bei der U15 noch weit hinten, ja.
Du hast jetzt die Spätsünder erwähnt, oder? Aber es Gefahr da, du hast schon, dass die durchs Raster gehen und weg sind. Also wie kann man gewährleisten, dass die mit 16, 18, wenn sie eben körperlich noch nicht so weit sind, nicht einfach durch alle Maschen gehen?
Ja, das ist definitiv. Oder egal, ob das haben wir bei der U15 mit dem Entwicklungsstand, eben du kannst früh geboren und früh entwickelt sein und trotzdem ein Top-Talent, Anführungsschlusszeichen, sein. Nehmen wir dort ein Beispiel, der Lian Bichsel, der jetzt in der NHL ist. Der war extrem früh entwickelt, war extrem gross gewesen, schon in jungen Jahren, hat eher Mühe gehabt, koordinativ vielleicht in dieser Zeit, weil es ihn so auseinandergezogen hat. Hat nachher mehr Zeit gebraucht, um sich halt, ja, physisch, bis das alles zusammenhält. Aber ist dafür auch extrem früh reif gewesen und jetzt auf einem guten Weg für eine Karriere, oder? Und andere, und darum sage ich einfach eben, das Einschätzen, wo ein Spieler dran ist, oder? Und darum gibt es auch in anderen Sporten das Bio-Banding, ähnlich auch in den Schulen, oder? Wo ist einer dran und dann eigentlich dort fördern, wo er dran ist, ist aber schwierig zwischen ihnen. Es gibt auch Regeln mit Overage, dass der Spieler kannst weiter unten behalten. Ich glaube, dort hat man auch Fortschritt gemacht im Verständnis. Bei vielen habe ich das Gefühl, es war immer so ein bisschen ein Bescheissen oder ein Müssen, wenn noch einer Overage spielt. Aber eben, wenn du siehst, dass bei den 15-Jährigen einfach plus minus 3 Jahre, also der eine ist fast eher wie ein 12-Jähriger und der andere ist wie ein 18-Jähriger, das ist ein riesen Unterschied, oder? Und das probieren wir, oder haben wir beim Verband, wo ich noch dort war, auch probiert mit älteren Informationen und so ein bisschen das Bewusstsein schärfen, aber das ist manchmal halt auch, man schaut auch immer untereinander und nebeneinander, oder? Wo ist jetzt der andere dran, wo ist mein dran? Und jeder will grundsätzlich möglichst früh so weit rauf, wie es geht, oder? Und das ist nachher auch vom Club, eben auch von der Nationalmannschaft her, vom Verbandsseite her, ja, dass man auch bewusst ein bisschen ein Augenmerk hat auf die, die später dran sind und dann auch eben systemtechnisch eben mit Overage-Regeln eine Chance gibt, um dabei zu bleiben. Aber auch dort wieder nicht jeder, der einfach spät dran ist oder noch nicht so weit entwickelt ist, ist nachher effektiv einer, der es bis rauf schafft. Das ist nicht gut oder schlecht, sondern einfach Standpunkteinschätzung.
Ja. Es gibt ja in anderen Ländern das Thema, sind wir ja nicht die Einzigen. Wenn man dort gerade von diesen didaktischen wie haben wir es genannt, die didaktisch orientierte Ausbildung genannt haben. Du hast im Team beim SC Bern eigentlich auch zwei so Fälle. Der Viktor Eizel in Schweden, Walter Merele in Finnland, sind beide erst mit rund 22 in die SHL respektive in die Liga, in die oberste Meisterschaft gekommen. Und beide haben, wenn ich richtig nachgeschaut habe, nie ein Junioren-Länderspiel gespielt. Hast du mit ihnen mal geredet über das Thema, wie sie das in ihren Ländern erlebt und ob die das besser oder anders handeln?
Ja, auch, ja. Nein, mit ihnen auch darüber geredet. Eben, ist mir aufgefallen. Eben, Binnenstruktur halt eben auch so. Das ist wie, ja, es hat vielleicht auch mehr Teams zur Auswahl. Du kannst noch spielen. In-house, das ist zum Teil halt auch etwas anderes, oder? Bei uns haben gewisse haben einfach nur ein Team oder das Elite-Team und nachher Partner ist irgendwo anders. Sicher vielleicht ein Vorteil, wenn man einmal sieht, jetzt auch bei der Zürich, ZSC Lions-Pyramide, wo man immer wieder das Gute bietet. Du hast einfach alles in-house, oder? Und dann kannst du noch besser verteilen, wer wo dran ist. Und darum siehst du in Zürich eben auch Willi Ried ist auch ein Beispiel, glaube ich, wo relativ spät einfach noch rausgekommen ist, oder? Und das kommt ein bisschen darauf an, was du für Voraussetzungen vor Ort hast. Aber auch die Skandinavier, oder? Jetzt, wir haben ja letzte Woche gerade gegen die Finnen, gegen die Schweden gespielt, auch in Kloten, mit der U18-Nationalmannschaft. Und die haben klare Relative Age Effect zum Teil drinnen in den Teams. Die wissen das auch, wenn es nur um NHL Draft geht, noch umso mehr, dass die früh entwickelt und dort einfach mehr kommen. Ich meine, Schweden letzte Woche, das ist die Durchschnittsgröße, war 1,85 bei der U18. 83 Kilo. Also, das ist grösser als unsere NL-Mannschaft in Bern von der Größe, 1,85. Oder? Also, es sind Riesentürme und Top-Athleten. Aber die sind 90% sind früh entwickelt. Eben, wenn es nachher gegen NHL, das muss fast sein. Plus sehr gut ausgebildet und sehr gute Hockeyspieler sein. Oder? Darum gibt es manchmal auch gewisse, die dann in späteren Runden oder gar nicht draftet werden, noch reinkommen. Aber sie sagen noch selber auch, also wenn du mit den Leuten vom Verband redest, das sind für sie aber nicht die, die per se dann die grösste Karriere machen. Das wissen sie auch und haben das auch im Sinn. Das sind jetzt die, die mal als erstes über die Startlinie blöd gesagt gehen. Ja. Aber wer in der Ziellinie am längsten dabei ist, ist eine andere Frage.
Und so ist, wie du sagst, in-house, hast du die Möglichkeit, je nachdem, nicht in deinem Club. Dann wechselst du den Club schon recht früh, recht jung. Und ich glaube, das ist auch ein grosses Thema in der Schweiz. Oft geht man weg vom kleinen Club zum Grossclub. Vielleicht auch auf Druck von Eltern oder sogar auch schon Agenten, weil das besser tönt, dass man jetzt, keine Ahnung, beim ZSC oder beim SCB spielt. Wechselt man häufig auch zu früh. Wie nimmst du das wahr? Und bringt das überhaupt etwas? Oder geht es da mehr ums Prestige, dass man bei einem Grossclub ist, schon mit 14, 15?
Ja, das ist auch immer wieder ein grosses Thema. Und auch da gibt es nicht immer richtig und falsch. Eben, was hast du für Voraussetzungen im Club? Ich sage, das ist auch etwas, was wir bei der Verbandsarbeit in den letzten Jahren wieder vermehrt thematisiert, ist einfach die Hauptverantwortung der Grossclubs in der Region, dass die kleinen Clubs auch gute Ausbildung können machen können. Vielleicht auch mit Hilfe vom Grossclub, mit Know-how. Ich sage, im Idealfall gehst du so spät wie möglich zu einem Grossclub. Eben, irgendwann hast du den Wechsel auch schulisch. Das ist immer wieder ein Thema. Wenn wechselst du die Schule, wenn gehst du in die Ausbildung, darum sage ich spätestens Ende obligatorisch, wenn du richtig Profi willst, dann musst du fast, weil sonst wird es schwierig. Aber unten rein, eben, es ist sehr unterschiedlich von den Voraussetzungen her. Ich sage auch, du siehst eben Kinder, die sonst sehr polysportiv sind, viel Sport machen, die können sich in einem kleinen Club hervorragend entwickeln. Ja. Ich nehme als Beispiel vielleicht Valentin Nussbaumer, der von Aschua auf Biel kam, der jetzt Davos oben spielt. Der war extrem sportlicher Bub, als er kam. Oder? Er ist jetzt nicht sehr gut ausgebildet worden, rein jetzt didaktisch, weil man da müssen, das und das und das. Aschua hat sehr gute Strukturen unten drin, viel Kind, viel Freude drin, auch immer eine gewisse Kreativität für dabei, weil es ja ein bisschen individueller ist. Und dann ist einer in eine professionellere Umgebung, dort vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, ja, athletisch und so weiter. Aber durch das ein sehr guter Hockeyspieler geworden ist, eben weil er vielleicht noch nicht zu früh in das Akademische strukturierte reingekommen ist. Ja.
Kann man in dem Fall auch, wenn man zu früh wechselt, auch einen wie verhindern? Einfach, weil man aus dem Ehrgeiz raus zum Grossclub ist. Aber dort ist er dann einfach Hinterbänkler.
Definitiv, ja. Nein, ich finde auch. Und das ist, glaube ich, auch deutscher Fußball und so, hat rechte Diskussionen. Auch eben wegen, was ist zu früh, was ist spät. Auch was ist der Ausbildungsgedanke dahinter, oder? Weil eben vielfach tut man sich auch viel zu viel überlegen, was trainiert man, wie trainiert man, alles mit Ziel und so weiter. gerade unten in das Wichtigste ist für mich, dass sie viel bewegend, viel laufend, kreativ sind, spielend. Oder wenn ich ein Training sehe, U9, U11 und so weiter, ist manchmal das Schlimmste, wenn es zu organisiert ist. Ein nach dem anderen in der Reihe, dass es wirklich schön aussieht. Ein Kindertraining unten innen, das sieht nicht chaotisch aus, ein gutes. Manchmal auch oben innen. Gute Trainings, gut, die sind in einem gewissen Chaos drin, weil am Schluss Spiel ist okay, ist es Chaos. Man probiert es zwar immer wieder schablonisieren und Taktik und dies und jenes, aber am Schluss hast du nicht alles im Griff, oder? Und das ist bei der Ausbildung das Gleiche und dort ist auch nicht immer für alles gleich. Und wie du sagst, eben bei den grösseren Clubs hast du definitiv auch Kinder oder eben, die zu früh wechseln, die vielleicht weniger Möglichkeiten bekommen als in einem Kleinen. Und nachher finde ich auch immer, man hat immer das Gefühl, ja, du musst mit den Älteren spielen, du musst mehr Widerstand haben, du musst, also darum muss ich wechseln, oder? Von mir aus kann ein Kind auch mal einfach der Beste sein und dominieren und ja, vielleicht klar der Beste sein. Man sagt auch in Skandinavien, dass du eigentlich 50% von der Spiele dort machen sollst, wo du hingehörst vom Level, 25 dort, wo du überfordert bist, 25 dort, wo du unterfordert bist. Dass du in allen Rollen drin bist, dass du weißt, wie es sich anfühlt, wenn ich muss beissen muss, wenn ich wenig Eiszeit habe, aber auch, wie es sich anfühlt, wenn ich mal den Karren muss reissen und mit Abstand am meisten Eiszeit habe.
Wir haben ja über das Thema auch schon abseits von dem Podcast ja schon geredet und etwas, was mir geblieben ist, du hast erwähnt, es gibt ja die 4 Situationen im Eishockey, je 2 offensiv, defensiv, also mal mit Puck, ohne Puck. Wenn wir Fernsehen schauen oder gleich für die Gelegenheitszuschauer im Stadion, achten sie eigentlich nur auf eine von diesen 4 Situationen, also offensiv mit Puck. Legen wir bei der Ausbildung zu wenig Fokus auf die anderen 3 Situationen?
Meine Meinung ist klar, ja. Das ist auch eben Skilltraining und alles. Das im Training, man schaut auch viel auf den, was macht er mit der Scheibe. Oder? Und das ist auch das, was alle wollen. Die wollen den Sack haben, die wollen spielen, die wollen Goal schiessen, die wollen passen. Und das machst du auch die ganze Zeit. Letztens mal eine Statistik von Connor Bedard, der jetzt nicht der schlechteste Spieler ist, glaube ich, in der NHL und auch nicht am wenigsten Scheibe hat. Der hat knapp 5% von seiner Einsatzzeit hat er den Puck im Stock. Also 95% bewegt er sich ohne Scheibe. Und wir haben die gerade letzte Woche bin ich mit der U18-Nationalmannschaft, wir haben gegen USA Development, gegen Tschechien, Finnen, Schweden gespielt. Und da hat der Gegner in erster Linie mal mehr geschieben. Und dann haben wir auch Spieler, die unterschiedlich, also die haben vielleicht 15, 20 Sekunden, 30 Sekunden maximal den Puck während dem ganzen Spiel. Und der Rest ist ohne Scheibe. Und dort ist sicher auch, eben, wenn man noch hier in der Ausbildung schaut, auch gegenüber den Skandinavier, das ganze Spiel ohne Scheibe oder offensiv, wie gebe ich Support der Scheibe, gehe ich vor das Goal, gehe ich den Goalie screenen, bin ich Anspielstation über mehrere, kommuniziere. Was mache ich, wenn wir die Scheibe haben, aber ich nicht der Spieler bin mit der Scheibe und nachher eben auch gegen die Scheibe, wie du sagst, wie spiele ich mein 1-1, wie mache ich mein Boxout und so weiter. Und nachher vor allem eben auch, was machst du defensiv gegen Spieler ohne Scheibe und dann kommt ein System rein. Und das ist, am Schluss ist das ein Spielfluss. Weil du bist immer, in jeder Situation bist du in einer von diesen 4 Rollen. Das ist auch immer das, was man gehört von dem positionslosen Eishockey, wo immer mehr kommt. Wir spielen auch mit F 1, 2, 3, 4, wenn es nach vorne geht, 5. Und defensiv ist auch 1, 2, 3, 4, 5. Aber das ist grundsätzlich klar strukturiert, eine klare Regel. Und das ist nicht einfach freies Hockey. Jetzt mache ich ein bisschen, was ich will, oder? Das funktioniert nicht. Und das ist sicher etwas, was wir auch letzte Woche wieder mit den Spielern von der Nationalmannschaft extrem thematisiert haben, weil, wie du gesagt hast, man sieht, wenn du einen guten Pass machst, einen guten Schuss gemacht, ja, wenn du ein geiles Goal gemacht hast, das sieht jeder und das sieht auch jeder Fan, wenn er ins Berner Stadion kommt, dann sehen 17'000, wer das Goal geschossen hat. Aber ist der Goalie gescreent worden? Ist vielleicht einer auf dem zweiten Pfosten gewesen, der die Aufmerksamkeit vom Goalie genommen hat? Hat einer vielleicht einen Spieler ein bisschen blockiert, damit er den Platz bekommen hat? Das ist etwas, was viele nicht sehen, auch nicht müssen sehen, wenn du einfach nur Spiel gehst, schauen, zur Unterhaltungszweck. Aber auch in der Ausbildung ist der Fokus extrem halt auf die Rolle mit der Scheibe. Und wenn du einfach Skandinavier nimmst, eben gerade wenn wir gegen die Schweden spielen, und darum haben wir letzte Woche auch Beispiel genommen, wenn wir gegen sie gespielt haben, einfach gesagt, Jungs, schauen wir mal schnell auf die 5, die Gälen, was machen sie gegen uns? Wo haben sie ihre Stöcke? Wo haben sie ihre Position? Und darum ist es schwierig, dass wir gegen sie Goal schiessen. Und dass wir einfach dort, und das haben wir auch letzte Woche in diesen 4 Spielen, die Jungs können sich relativ schnell adaptieren. eine riesige Steigerung schon wieder gehabt. Einfach das Bewusstsein, das ist ein grosser Unterschied, ja.
Aber wie kann man das im Alltag noch mehr schärfen? Weißt du, den Stellenwert von diesem Spiel ohne Scheiben erhöhen?
Ja, ich sage, was du probierst sicher als Trainer, ist eben auch gerade im Feedback. Oder ich bin einer, wenn wir ein Goal machen, dann sagen immer an den, die das Goal gemacht haben, hey, super, auf die Schulter. Und ich probiere immer zu sehen, was hat zum Goal geführt. Wer hat ihm geholfen, dass er das Goal machen konnte. Und dann dem sicher auch sagen, hey, das ist cool gewesen, hast du gut gemacht. Das Gleiche ist dann auch beim Videofeedback, auch letzte Woche. Oder haben wir gute Backchecks? Was machen wir, wenn wir die Scheiben haben, nicht haben? Und dass du auch ein bisschen den Fokus im Feedback, in der Spielvorbereitung auf die Spieler leisch. Und das ist sicher ein Profitrainer und so, eben mit dem ganzen Spielsystem und so weiter, das ist das A und so. Aber auch im Training, in den Übungen, ja, nicht nur auf den Pass und auf den Schuss, sondern eben auf die Laufwege von den Spielern, wie bietest du dich an, in welchem Timing kommst, wie schaffst du gegen die Scheibe, ja, welchen Gegenspieler nimmst du in welcher Situation. Das ist nachher ja, grosse Arbeit.
Ich möchte gerade ein Beispiel bringen, wo ziemlich in das reingeht und ein Spieler, wo du tagtäglich zusammen schaffst. Das hat vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt mit Ausbildung zu tun, aber wahrscheinlich hat eben gleich auch. Ihr habt ja 7 Feldspieler-Imports beim SCB. Und der, der eigentlich fast der klarste gesetzte ist, außer jetzt einmal, ist er, glaube ich, der Rotation zum Opfer gefallen. Aber das ist der, der am wenigsten Scorerpunkt vorne hat. Das ist der Anton Lindholm, der Verteidiger. Was zeichnet ihn aus? Du betreust ja auch die Verteidiger, glaube ich, im Spiel. Also, du kannst da sicher gut erzählen. Was zeichnet ihn aus? Warum ist er der unverzichtbare Spieler?
Aber wir hatten es vorher von der Spielrolle, aber auch vom Spielertyp, Spielerprofil. Oder? Für eine Mannschaft, du brauchst ganz unterschiedliche Spielertypen. Du kannst nicht 8 Offensivverteidiger oder irgendetwas haben, wie bei den Stürmern auch. Und am Schluss muss der Mix stimmen. Und am Anton, sein Profil ist relativ klar. Der ist ein Defensivverteidiger, extrem guter Typ, auch vom Charakter her sehr zuverlässig. Und er ist einer der besten Defensivverteidiger. Eben, von Europa, ist auch in der NHL drin. Die Schweden extrem geschätzt für seine Arbeit, ist auch in der Nationalmannschaft gewesen. Aber das ist ein Spieler, der bei uns eher weniger auffällt, weil er halt mit der Scheibe offensiv weniger Aktionen hat oder seinen Partner nebenzu mehr hat. Und er ist einfach der, der, eben, wenn du auf die 4 Spielrollen vorher auf die zurückkommen, ist er vor allem ohne Scheibe oder gegen die Scheibe, dort ist er einfach sehr gut, ja.
Aber er zeigt ja, man kann mit diesen Skills kann man eine gute Karriere machen, oder? Aber ich habe den Eindruck, in der Schweiz, Schweizer Spieler mit diesen Skills gibt es eher weniger, oder täuscht es?
Ja, und dann kommen wir wieder auf die Ausbildung zurück, oder? Wie bilden wir die Spieler aus? Und dort sind wir auch von Verbandsseite oder der Nationalmannschaft. Das ist auch, wir können nicht einfach die Scorerliste durchgehen und schauen, wer sind jetzt die besten 20 und nehmen die. Dann haben wir keine Chance gegen Top-Nationen. Oder auch dort brauchst du Spieler fürs PK, gegen die besten Spieler, die gegen die Scheibe extrem gut sind. Und das ist die Aufgabe von der Trainer und von der Verantwortlichen, dass man eben auch die Spieler sieht. Eben, weil du musst mehrmals heranschauen, damit du es vielleicht siehst. Und das auch wertschätzt. Und das ist etwas, wo wir eben letzte Woche auch gerade mit den Spielern von der U18 eben die Ratings, oder? Offensiv mit Scheibe, offensiv ohne Scheibe, defensiv gegen die Scheibe und defensiv gegen Spieler ohne Scheibe. Gibt dir eine Note. Wo bin ich? Wie in der Schule, 1 bis 6. Und wenn du offensiv mit Scheibe 5,5 bist, aber gegen die Scheibe 2, 2,5 bist, dann wirst du keine Karriere machen in der National League. Also du brauchst irgendwo einen Top-Skill in einem Bereich und Anton hat sie auf der defensiven Seite und die anderen müssen einfach mindestens genügend sein fürs Level. Danach kommst du irgendwo verschiedene Spielerprofile über. Aber am Schluss, und das ist sicher etwas in der Schweiz, wo man besser machen kann, einfach die Rollenspieler ausbilden. Oder? Und das ist sicher ab Stufen U18, wenn man gesagt, nach der obligatorischen Schulzeit im Club, dann musst du anfangen mit den Spielern. Wer bist du überhaupt? Was bist du für ein Spielertyp? Wer ist dein Vorbild, das wir ganz am Anfang gesagt haben? Und dann kommen manchmal spannende Antworten, oder, von Spielern, die ja, McDavid und Crosby und Romagnosi, die hast du relativ schnell mal. Oder? Aber spannend ist dann die, die einen anderen Spieler sagen, den man nicht so kennt oder nicht auf dem Radar hat, der ein bisschen weiss, hey, wer bin ich, das ist meine Stärke und das ist meine Möglichkeit, vielleicht eine Karriere zu machen. Oder? Vielleicht sogar eine längere Karriere, weil in jedem NL-Club oder jeder Profiliga, Profibetrieb sind Spieler extrem geschätzt, die eben auf die Defensivseite oder für eine vierte Linie oder mit einer Rolle, ja, wo du einfach 6, 7, 8 Minuten hast, dafür die mit Leib und Seele machend, extrem wertvoll, ja.
Wenn man also das Kind auch beibringen, nehmen da ja auch Spieler wie Anton Lindholm zum Vorbild, weil ich tue jetzt ein bisschen, wie sagt man, auch schon Provokateur spielen. Das gehört so oft natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, auch von Trainern, auch wenn sie vom Ausland kommen, weil sie teilweise auch erstaunt sind, wie viele Schweizer Spieler wir auch haben, auch Verteidiger, die das schlecht spielen, die 1 gegen 1 Situationen, wo sich nicht gut verhalten, dafür ihre Stärken eher am Böck haben, und das kann ja kein Zufall sein.
Ja, definitiv. Und eben darum sage ich, in anderen Ländern ist man dort eben von der Rolle, eben von der Wertschätzung von gewissen Rollen vielleicht ein bisschen weiter oder sieht es anders. Und,
wie machen wir sie zum Vorbild, so Spielertypen? Liegt das an den Trainer auch?
Also eben, es liegt eben, ich habe immer mit allen Trainern, was ich gemacht habe, ist vielleicht auch ein bisschen provokativ gegenüber den Spielern. Ich bin auch schon mit der Nachwuchsmannschaft, U17 oder U20, Garderobe von der ersten Mannschaft. Und dort ist jeder Platz ist besetzt. Und dann sagst du ja, wenn du da rein willst, wer muss raus? ist jetzt provokativ, oder? Ich sage, im besten Fall geht einer raus, weil er aufhört, Karriere, das Liebling wird aufgezogen und dann ist es super, oder? Kann sein, dass einer verletzt ist, es kann sein, dass einer den Club wechselt, dass, was auch immer der Grund ist, oder du bist einfach besser als einer, der drin ist, dann musst du den Platz holen. Aber dann fragst du mal, welchen Platz nimmst du? Wer ersetzt du dort oben, oder? Ist es der Topscorer? Oder? Und dann sagen viele unten rein, sagen, ja, ich bin offensiv und Powerplay Verteidiger Nummer 1. Und dann schaust du mal in die Liga und sagst, ja, wie viele Schweizer spielen denn effektiv erste Linie Powerplay bei welchen Teams? Wie viele Plätze hat es dort? Und in welchem Alter kommst du dort her? Wie viele 20-jährige Schweizer Verteidiger spielen denn erste Linie Powerplay in der National League? Da machen wir jetzt nicht so viel in Sinn, oder? Das ist auch nicht böse gemeint. Aber auch, was ist dein Ticket zum Profi werden, oder? Wenn du eine Chance überkommst, du kommst vielleicht 2 Shifts, 3 Shifts über, du kannst im Training zeigen und dann musst du die Chance musst nehmen. Und was die meisten Trainer sehen wollen, ist, dass du verhebst, einmal zuerst, oder? Dass du athletisch magst mithaben in den Zweikämpfen, dass du, ja, wenn ein Lindholm mit dir in den Ecken oder bei uns ein Gervé kommt vorchecken und ein Juniorenverteidiger da oben ist, was machst du dann, oder? Und kannst du dem Stand haben, mal athletisch, physisch, und nachher, wenn du die ersten Einsätze überkommst, dann ist man in der Regel zufrieden, wenn einfach nichts passiert gegen dich. Und nachher, logisch, kommt das Profil dazu, oder? Dass du auch richtig eingesetzt wirst, vielleicht vom Spielertyp her. Aber das Ticket ist meistens mit einer kleinen Rolle, über wenige Eiszeit, die du reinbeissen musst. Und das sind sich dann viele auch nicht gewöhnt von innen. Weißt du, wenn du immer der Beste bist, immer der mit der meisten Eiszeit, sind wir wieder bei dem. Ja, wenn es dann weniger gibt. Und darum siehst du viele, die so im Alter 18 bis 22 ein bisschen Geduld verlieren. Oder eben, ja, jetzt sollte ich doch, jetzt muss ich doch, sagen wir auch alle. Und vielleicht nicht ganz konzentriert dranbleiben. Und eben vielleicht ihre Schwächen noch ein bisschen verbessern, ihre Stärken noch verstärken. Und wenn das du raufkommst, ob es mit 17, 18, 19, 20, das spielt am Schluss dann keine Rolle. Und ist auch dann oben mehr oder weniger egal. Eben, wenn du einen Topshot hast oder einer, der weit, Jona Neuerschwander, war bei mir letzte Woche in der U18 gewesen. Oder? Der hat das hervorragend gemacht, guter Typ. Eben auch im Spiel ohne Scheiben ist er massiv besser geworden, jetzt innerhalb des letzten Jahres. Riesen Fortschritt gemacht. Und der ist einer, der jetzt oben rein kann spielen und sich das auch verdient hat. Aber das ist noch lange nicht jeder 17-Jährige. Eben, dann ist andere, wie bei uns zu Bern, Levin Moser oder jetzt Nils Rien, also später, sie sind 20, 21, die jetzt ein bisschen den Schritt machen und es auch sehr gut machen, ja.
Kann man vielleicht auch trotzdem einen Josi, einen Roman Josi als Vorbild nehmen, aber auch auf andere Skills von ihm zeigen. Ich meine, wie er in der NHL ohne Puck vor dem Goal ja, ist, ich meine das jetzt positiv, also er kann auch recht primitiv spielen, also dreilangen und er ist ein gefürchteter Crosschecker im Slot von den Gegner. Das hat der Nino Niederreiter mal gesagt und dann nicht nur als Spass, hast du gemerkt, was er nicht vermisse, wenn er nicht gegen den Roman Josi spielt, ist ein Crosscheck in den Rücken im Slot.
Das ist definitiv so und ist auch richtig gesagt, oder? Heutzutage ist halt immer das Problem, du siehst halt in den Highlights, wenn du Instagram oder was sie Snapchat oder was sie alles aufmachen, du siehst Goal und Highlights und super Dribblings und dann haben viele das Gefühl, ja, das ist normal. Das mache ich jetzt die ganze Zeit, oder? Und ich habe auch schon mit einem Spieler jeden Shift vom Roman Josi einfach durchgeschaut. Schau mal, was passiert, was macht er? Und dann habe ich auch letztes Jahr oder bei der WM dort, ich glaube im Halbfinale war es, der hat einen riesen Match gemacht. Einfach weil er seine Spieler eben mit den Breakout, mit den Regroups, einfach das Timing von der Pass, wie er verteidigt hat, wenn er sie gespielt hat. Unglaublich gut. Aber das kommt in keinem Highlight-Video vor. Und wenn du so Sachen anschaust vom Josi, was er gegen die Scheibe macht, was er dort für einen Mehrwert bringt, und ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber dass du hörst, was er auch als Persönlichkeit in der Garderobe für einen Mehrwert bringt, das ist am Schluss ist er dort, wo er ist. Oder? Und das Extra, was er oben drauf bringt, ist natürlich seine Skills mit dem Puck und die Plays und Goals, die fantastisch sind. Oder? Aber wenn der Rest nicht stimmen würde, dann wäre er nicht dort, wo er ist.
Aber ist das, was du sagst mit der Note, oder? Wenn du das 5,5, das 2 hast.
Also er ist überall ein 5,5 plus.
Eben, voilà, oder? Genau.
Ja. In der Persönlichkeit auch noch. So wie ich es mitbekomme, oder? Darum ist er auch extrem geschätzt. Und eben auch kannst du ihn auch in den Situationen bringen, wenn es brenzlig wird. Das kannst du auch nicht alle, die offensiv sind, oder? Oder ein Beispiel ist, glaube ich, auch der Janis Moser, der so ein bisschen eher unter dem Radar, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen von der Wahrnehmung. Ja, bei uns als Schweizer schon, oder? Aber ich glaube, der ist, glaube ich, NHL, glaube ich, der Top 3 Plus-Minus-Statistik jetzt im Moment.
Du hast vorhin die Amerikaner angesprochen, du erlebst sie auch oft als Gegner der U18-Nationalmannschaft. Gelten ja mittlerweile vielleicht als die besten Ausbilder auf der Welt. Und da kommen wir jetzt gerade spontan der letzte WM-Finale in den Sinn, wo ja die Schweiz bitter 0-1 nach Verlängerung gegen die USA verloren hat. Und wir haben ja auch ein bisschen geklagt, die Schweiz sei vielleicht nicht so forsch gewesen wie in den anderen Spielen. Hätte man vielleicht das mehr können machen. Aber vielleicht ein Aspekt, der da auch ein bisschen untergegangen ist, wie unglaublich gut die Allrounder-Verteidiger, die Amis kennen und wie die eigentlich auch unter Druck immer die Scheibe rausbekommen. Man redet vielleicht von Zach Werenski, der ein Superstar ist, aber es war ja bei weitem nicht nur er gewesen. Die haben eigentlich 6-7 unglaublich solide Allround-Verteidiger gehabt. Wie erlebst du die Amerikaner, gerade auch in der Ausbildung? Sind sie wirklich das Maß aller Dinge?
Ja, also was bei ihnen sicher speziell ist, und wir haben gerade vorgestern in Kloten gegen das Development-Team gespielt, U18 Ende, das ist immer, sie sind 2 Jahre zusammen, also sie nehmen eigentlich auch dort, so wie man vorher ein bisschen die früh entwickelt, also die Besten vom Land, wenn es geht, kommen auch nicht immer alle über, nehmen sie zusammen für 2 Jahre, U17, U18 in Plymouth, wir haben dort auch schon Turnier gehabt, also ich war schon dort die Infrastruktur gesehen, alles, wie das dort läuft. Und wenn du natürlich 2 Jahre lang die besten Spieler, und die werden bewusst ausgewählt, eben auch vom Charakter, vom Spielerprofil, das sind nicht alles die gleichen Typen, aber auch, sie schauen extrem, was sind es für Charakter, wie lernen sie, was haben sie für Competitiveness, die wir im Hockey, oder so ein bisschen Intensität, die sie mitbringen. Und die spielen nachher auch in der Liga gegen USHL, College Teams, gegen die und haben dort recht Widerstand zum Teil. Also die kommen dort recht runter. Kommen noch in die internationalen Turniere. Also in den letzten Jahren habe ich recht viel dürfen gegen die Amerikaner spielen. Und das ist schwierig für uns. Rein resultatmäßig. Sie winden zwischendrin ein bisschen. Aber da kannst du so viel profitieren. Eben so ein bisschen das positionslos, Anführungsschlusszeichen, wo sie extrem gut sind. Und dann einfach Grundausbildung eben mit dem Schlittschuh laufen, passen, schiessen. Also das Skill-Level ist extrem hoch, wo sie haben. Und du merkst auch in diesen 2 Jahren, wie wirklich von Zusammenzug zu Zusammenzug etwas geht, auch im athletischen Bereich. Sie sind in der Regel nicht mehr einfach gross und schwer, sondern extrem athletisch ausgebildet. Auch wenn es kleiner ist, sind bullig, aber dafür extrem explosiv und schnell. Und darum eben auch gegen die Scheibe sehr, sehr gut ausgebildet. Halt taktisch auch, oder? Die sind eingespielt, die haben Bully-Varianten, die wissen, was sie machen, oder? Und nachher geht es halt weiter ins College, die NCAA, wo extrem spannende Liga ist, finde ich. Auch sehr, sehr gute Voraussetzungen haben. Oder wenn du mal dort in eine Garderobe reingehst oder in eine Eishalle schaust, das ist top. Also da kommen bei uns eigentlich National League Teams auch nicht von der Infrastruktur dorthin. Oder darum hat es mich auch nicht erstaunt, wo jetzt die College-Mannschaft am Spengler gab, dass die gut gewesen sind. Eben, obwohl dort noch einige Spieler oben drauf hätte. Aber das ist extrem spannend, was rein ausbildungstechnisch dort geht. Ja.
Im Moment feiern wir auch zu Recht unsere NHL-Spieler, Schweizer NHL-Spieler. Es scheint aber schon länger bei weitem mit die gleiche gute Qualität nachzurücken. Es gibt auch Stimmen, wenn du bei Trainern rumfragst, die sagen, dass eigentlich erst der 09er oder der 2010er Jahrgang wieder bessere Qualität wird haben. Ja, was hast du da, deine Meinung?
Zuerst einmal, ich bin nicht Fan, wenn man die Jahrgänge einteilt nach gut und schlecht. Das ist ein bisschen wie das, was wir gesagt haben vorher schon. Wenn du einem 15-Jährigen sagst, jetzt bist du gut, das ist ein guter Jahrgang, ein schlechter Jahrgang. Ich finde, da hast du noch relativ viel Zeit, um mit diesen Jungs zu arbeiten und besser zu werden. Und dann eben wähle ich, dass er am Schluss rauskommt. Das ist eine andere Frage. Was sicher ist, eben, das Rad dreht relativ schnell, auch international. Und wir sehen, oder, dass unsere jungen Spieler rein athletisch immer schneller werden, immer stärker werden gegenüber vor 15 Jahren. Die athletischen Werte sind besser als die vor 15 Jahren. Unsere eigenen mit den eigenen verglichen. Das Problem ist einfach, wenn die anderen 6% besser werden und wir 3% besser werden, sind wir minus 3. Oder? Also es ist nicht, dass es per se schlechter wird, habe ich das Gefühl. Es ist einfach, die anderen tun halt auch investieren und werden besser, oder? Und ja, ich sage jetzt, für Schweizer Hockey ist eben, wie viel befasst man sich mit unten rein? Weil ich sage, vielfach ist es einfach so, wenn du es nicht kennst, dann hast du das Gefühl, es kommt nicht. Du kennst die Spieler noch nicht, du weißt noch nicht, wer der nächste Superstar wird. Das hast du beim Josi vielleicht auch noch nicht gewusst. Gut, hast du vielleicht ein bisschen früher dran gewesen, ja, oder mit den ersten. Ja. Du hast eben, der Jona ist jetzt auch früher, aber das sind einfach die, die du früher siehst, die vielleicht, das heisst auch noch nicht, dass dann jeder gerade raufkommt, oder? Aber die anderen, weißt du noch nicht, kennst du noch nicht. Nicolas Blessing hat vor 2 Jahren noch niemand gekannt. Ist jetzt Stammspieler erste Linie zu Biel und vielleicht weiss nicht, wohin das er schafft, oder? Und ich bin dort in diesen Diskussionen, ob jetzt guter Jahrgang, schlechter Jahrgang, da hat sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die noch mitspielen. Ja.
Was sie sicher gemeinsam haben, unsere goldenen Generationsspieler sind fast alle erste Runde Draft oder höchstens zweite Runde Draft. Und dort fehlt es ja im Moment wirklich. Aber dem wirst du in dem Fall nicht allzu viel beimessen.
Ja, also eben das Draft, das Ranking, das andere uns dort überholen oder besser sind, das ist so. Ich meine, das kann man nicht abstreiten. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig brilliert in den letzten Drafts. Dort hat es auch wieder extrem viele Einflussfaktoren vom System. Eben, wie wir gesagt haben, wer selektionieren wir wo? 15. September ist der Cut-off auch beim NHL-Draft. Die kommen ein Jahr später rein. Was machen wir mit diesen Spielern? Dann ist auch immer Schaufenster, die sind, eben wie bei uns Nationalmannschaften, wie performen wir diesen Turnier. Jetzt hier in Kloten sind 180 Scouts, Team-Scouts da oben gewesen. Ja, und dann ist sicher, ja, was man zwischendrin ein bisschen gehört, ist auch so ein bisschen aus Scouting-Sicht, der Schweizer Spieler, eben, entweder sind sie extrem gut, kommen oben rein, spielen, auch NHL, erste, zweite, dritte Linie. Sonst haben wir aber relativ wenig denen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, auch von einer Top-National League, die extrem attraktiv ist, auch als Arbeitgeber. Und das habe ich auch schon gehört von Scouts oder von Team-Scouts, die sagen, schau, wenn wir 50-50 müssen entscheiden zwischen einem Tschech und einem Slowak, dann nehmen wir vielleicht den Tschech oder Slowak anstatt den Schweizer. Oder? Weil sie wissen, die sind vielleicht dort durch ein bisschen beharrlicher in der AHL über 3, 4, 5 Jahre durch die Mühle durchgehen. Ja, wo unsere Schweizer Spieler auch zu Recht ja, auch in der National League halt gute Perspektiven haben, in der heimischen Liga. Und dann, ja, das ist auch immer wieder ein bisschen eine Diskussion. Aber gleichzeitig ist, ja, eben, es sind die Frühentwickler, die im Draft sind. Und dort musst du aber eben über Schaufenster, eben auch National League, eben wie jetzt ein Jona, wenn du National League kannst spielen, dann sieht man das natürlich schneller. Und das ist auch immer wieder die Diskussion, dass man eben die Jungen früh die National League aufnehmen kann, die parat sind. Wo sicher hilft in einem Draft-Ranking. Oder? Leon Muckli, ein bisschen das gleiche auch Bezug, der bei mir in der Nationalmannschaft war, ein hervorragender Spieler. Und durch das auch dort im Draft früher dran war. Ja.
Würdest du sagen, weißt du jetzt im internationalen Vergleich, dass die Schweizer Hockey muss aufpassen, dass es nicht der Anschluss verliert an die Spitzennationen?
Eben, am Schluss kommt es darauf an, was du missest. Oder? Unten in der U18, U20, da werden wir immer beissen, weil Top-Nationen eben näher herkommen und dann hast du andere, die eben mit den Letten, mit den Deutschen, Slowaken und so, dort sind wir immer ein bisschen im Fighten um die Plätze. Und nachher eben, wenn man hört, eben Russland, Weißrussland sind im Moment nicht dabei, wenn die dabei zurück sind, sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Oben in einer A-Nationalmannschaft, dort musst du 20 Spieler herbringen, die dir verheben, oder? Das für eine WM, die dort sind, die gut sind. Und wenn unsere Liga so gut ist, sehe ich eigentlich dort nicht per se schwarz für dort hinten raus, oder? Aber eben, es kommt immer darauf an, wo das man es misst. Und wenn man schaut, wo die Nationalmannschaft heute steht, oben raus, sind wir sicher nicht per se auf dem ganz falschen Weg. Aber eben, wie wir ganz am Anfang angefangen haben, mit einer guten Grundausbildung und Trainerbildung und Spielerausbildung, wir können definitiv, haben wir Potenzial im Gesamtsystem, das wir könnten ausnutzen, ja.
Aber wahrscheinlich ist Josi, Nino, Hischier und Co. die letzte goldene Generation für Jahre, wenn wir jetzt das als Maßstab nehmen.
Ja, jetzt sicher ganz oben raus. Sieht es im Moment ein bisschen so aus. Ja. Aber eben, wie gesagt, eben unten rein, wenn Janis Moser ist jetzt ein Jüngerer und dann wer unten rein noch alles kommt, das zeigt sich dann erst noch in den nächsten Jahren, oder?
Eben, du bist jetzt beim SCB Assistenzcoach vom Heinz Ehlers, oder? Es war lustig. Ich glaube, letzte Woche hat das Online-Portal deinen Namen ins Spiel gebracht als neuer Trainer bei Ambri Piotta, weil der Lars Weber dort Sportchef wird und ja, du so Connections hast. Wie siehst du so ein bisschen deine Zukunft? Weißt, wo soll die Weg herführen? Noch?
Das sehe ich. Ich bin schon immer ein bisschen so reingegangen. Ich habe mir gar nie ein Ziel gesetzt. Wenn ich ein Ziel gesetzt hätte, wäre ich jetzt Sportlehrer irgendwo in der Berufsschule, wie ich gesagt habe. Ich mache da, wo mich reizt, dort, wo ich die Aufgabe sehe. Ist ja immer wieder eben angesprochen worden, die National League. Eben, ich bin mir gewohnt, einfach auf unterer Stufe zum Head Coach sein. National League, Nationalmannschaften, Junioren und so weiter. Ich bin jetzt das erste Mal wirklich Assistent dieses Jahr. Und ich habe mir das auch bewusst ausgewählt. Also ausgewählt, du lernst so viel von dem, jetzt auch vom Heinz, vom Jussi vorher. Und nachher, was irgendwann mal später wird kommen, das sehen wir. Sicher reizvoll als National League Head Coach. Aber das kommt alles zu seiner Zeit und entweder passt es irgendwann oder nicht. Ja.
Wir kommen zu unserer Schlussrubrik, Rapid Fire. Kennst du, hast ja unseren Podcast glaube ich, auch schon gehört. Ich wirf dir ein paar Fragen an den Kopf und du beantwortest so spontan wie möglich. Bist du ready?
Gut.
Der beste Spieler, den du je in einem Team gehabt hast. Ich habe es ein bisschen abgeändert für dich, aber du kannst auch einen Mitspieler sagen, wenn du möchtest.
Ja, meine Mitspieler haben es jetzt nicht so weit gebracht, würde ich sagen. Eine gleich bescheidene Karriere wie ich als Spieler. Nein, am Schluss, wenn du jetzt gesamt anschaust, wahrscheinlich der Janis Moser. Wo jetzt eben, wenn du jetzt schaust, wo er steht, in welchem Stellenwert er im Team ist, woher er gekommen ist, das ist sicher ein grosses Kino. Ja.
Ein Spiel, das du gerne noch mal erleben würdest, weil es so cool war und das könnte vielleicht ein Drittligaspiel gewesen?
Ja, Drittliga wüsste ich jetzt gerade nicht, aber ich würde jetzt wahrscheinlich in meiner ersten Saison als Headcoach zu Biel haben wir das Finale in Schuhl, ist tatsächlich noch Finalissima gewesen, gespielt und das war cool gewesen, weil es einfach wirklich die erste richtige Saison war als Trainer und eine coole Mannschaft hatte und das Finale nochmal spielen, ja, das wäre cool.
Was isst du als Coach am liebsten vor dem Spiel?
Essen, unterschiedlich. Pasta, Reis, Boulé. In Bern gibt es gute Teriyaki-Soße vor dem Spiel drüber. Essen verschieden. Sicher noch ein gutes Käferli vor dem Spiel. Ja.
Das ist nicht gross anders als ein Spieler in dem Fall?
Ja, nein. Du brauchst als Coach auch Energie. Zwar auf eine andere Art und Weise, aber du bist auch 2 Stunden angespannt. Ja.
Angenommen, du stehst vor dem Spiel 7 im Stanley Cup-Final und jetzt darfst du einen aktiven Nicht-Schweizer Spieler weltweit auswählen, den du auf jeden Fall im Team haben möchtest. Wer nimmst
du? Ich würde jetzt Brad Marchand sagen. Geht unter die Haut, aber den willst du lieber in deinem Team als im gegnerischen Team.
Ja, definitiv. Ja.
Für was hast du ähnlich grosses Talent gehabt wie für das Eishockey?
Ja, im Eishockey würde ich mich nicht als talentiert. Das war auch nie ein Thema. Ich habe fast alle Sportarten ausprobiert, was es irgendwo gibt, eben auch über Studium und alles drum und dran. Fußball habe ich gespielt. Was ich fast am liebsten ausprobiert hätte, noch Rugby. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht gekommen. Das hätte ich gerne gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich das Talent gehabt hätte.
Wer hat die bessere Frisur, die aktuelle Generation oder die frühere?
Bei mir war es etwa gleich gewesen, würde ich sagen. Es ist gerade etwa der Trend, der dazu mal war, ist jetzt ziemlich aktuell wieder. Also, dann gerade sind gerade in der Kopierungsphase von dazumal, würde ich sagen.
Unentschieden.
Ja.
Das komischste Ritual in einer Garderobe, das du je erlebt hast?
Gute Frage. Ich würde sagen, wenn du im Staff etwa 5 oder 10 Parfümfläschchen hast, die du auswählen kannst, weil du das jetzt nimmst, ich bin froh, wenn ich mein Deo finde.
Kein Nehmen.
Nein.
Du könntest jetzt eine Regel ändern im Eishockey. Ändern oder einführen, komplett neu. Was würdest du machen?
Ich bin ja für das Boxplay in Bern verantwortlich und wir sind in der Champions League und ich habe es super gefunden, dass wenn du einen Shorthander schiessest, das Powerplay vorbei ist. Also, ich habe das noch cool gefunden, weil dann probierst du vielleicht auch in Unterzahl mal noch ein bisschen etwas nach vorne machen und wenn du das Goal schiessest, wirst du belohnt. Ja. Habe ich noch coole Regeln gefunden.
Das Umgekehrte findest du aber kaum cool, in dem Fall, dass 2 Minuten durchspielen
musst. Das war Katastrophe. Wenn du einen überkommst, dann musst du noch weiter. Und nein, das könntest du auch weitermachen, weil es macht es irgendwo attraktiv. Aber ich finde das in Unterzahl, wenn du dort belohnt bist, wenn du ein bisschen mutiger spielst oder etwas ausprobierst, finde ich cool.
Wer holt WM-Gold 2026 in Zürich?
Ja, hoffe sicher die Schweiz, ja. Wahrscheinlich wie alle anderen, die vorher waren. Nein, ich möchte es extrem allen gerne. Ich kenne auch die Beteiligten recht gut auf dem Staff und eben Fischi und Lars und alle anderen Coaches, die dort dabei sind, neben den Spielern und auch die bei SIF lang waren. Ich glaube, die hätten es alle verdient, wenn du jetzt mal den Goldig mitnimmst, ja.
Patrick, besten Dank für das Gespräch.
Merci auch.
Das war der Eisbrecher WM Edition, der Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Mein Name ist Christian Kapp. Ich und Marc Hoppliger haben in Bern mit Patrick Schöp diskutiert. Der nächste Eisbrecher kommt in 3 Wochen am 12. März. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Merci. Ciao.